Masklin lief über den langen Träger, ohne an die Tiefe rechts und links davon zu denken. Das kleine Knäuel aus Personen vermittelte ihm eine Botschaft, die er gar nicht empfangen wollte. Ein junger Wicht war hinabgelassen und gerade wieder hochgezogen worden, nahm jetzt Platz und schnappte nach Luft. »Ich habe es an allen Fenstern versucht, aber sie sind geschlossen. Drinnen ist es dunkel, konnte nichts sehen.« »Und es handelt sich bestimmt um den richtigen Laster?« wandte sich Masklin an den Leiter der Wächtergruppe. »Sie sind vorn mit Zahlen gekennzeichnet. Ich habe mir extra die Nummer des betreffenden Lastwagens gemerkt, und als er heute Nachmittag zurückkehrte, wir müssen uns in seinem Innern umsehen,« sagte Masklin fest. »Jemand sollte... Nein, das dauert zu lange. Lasst mich hinunter!« »Was? Lasst mich hinunter! Bis zum Boden!« »Es ist ein langer Weg bis ganz nach unten, ich weiß. Zu lang, um die Treppen zu benutzen.« Masklin griff nach dem Ende des Seils und reichte es zwei Wichten. »Vielleicht liegt Angalo verletzt im Führerhaus oder so.« »Es ist nicht unsere Schuld«, sagte einer der Wächter. »Als der Laster hereinkam, wimmelte es überall von Menschen. Wir mussten warten.« »Niemand hat Schuld. Einige von euch sollten den längeren Weg über die Stufen nehmen. Wir treffen uns unten. Schaut nicht so bestürzt rein. Niemand braucht sich etwas vorzuwerfen.« »Ich bin vielleicht die einzige Ausnahme«, dachte Masklin, als er durch die Finsternis schwebte. Er sah, wie die gewaltige Masse des Lastwagens an ihm vorbeiglitt. Draußen wirkten sie irgendwie kleiner. Seelrückstände bildeten eine schmierige Schicht auf dem Boden. Masklin rannte unter den Laster in eine Welt, deren Decke aus Kabeln und Rohren bestand, viel zu hoch, um erreichbar zu sein. Er suchte unter einer der Bänke weiter hinten, fand ein Stück Draht und verbog es zu einem Haken. Kurze Zeit später kletterte er zwischen den Rohren hindurch. Es war gar nicht schwer. Der untere Teil des Lastwagens setzte sich überwiegend aus Rohrleitungen und Kabelsträngen zusammen, und nach ein oder zwei Minuten bemerkte der Jäger vorn eine Metallwand mit Löchern, die noch mehr Drähte aufnahmen. Er schob sich durch eine der Öffnungen und dahinter ein Teppich. Damit hatte er im Innern eines Lastwagens nicht gerechnet. Hier und dort lag Bonbonpapier, für einen Nomen so groß wie Zeitungen. Riesige, pedalförmige Dinge ragten aus dem Boden. In der Ferne sah Masklin einen Sitz hinter einem großen Rad. Vermutlich diente er Menschen dazu, sich festzuhalten. »Angalo«, rief er leise. Keine Antwort. Eine Zeit lang wanderte er ziellos umher und wollte schon aufgeben, als etwas zwischen den Haufen aus Fusseln, Staub und Papier unter dem Sitz seine Aufmerksamkeit weckte. Ein Mensch hätte den Fetzen sicher für ein weiteres Stück Abfall gehalten. Doch der Nom erkannte Angalos Umhang. Er untersuchte sorgfältig den Müll und stellte sich vor, wie hier jemand gelegen und alles beobachtet hatte. In einer Ecke fand er einen Papierfetzen und daran klebten die Krümel eines belegten Brotes. Er nahm den Mantel mit und verließ den Lastwagen. Es schien keinen Sinn zu haben, die Suche fortzusetzen. Ein Dutzend Nomen wartete besorgt auf dem seelverschmierten Boden unter dem Motor. Masklin hob den Umhang und zuckte mit den Schultern. »Das ist alles. Er befand sich in diesem Laster, aber jetzt ist er nicht mehr da.« »Was könnte ihm zugestoßen sein?« fragte einer der älteren Wichte. Jemand hinter ihm sagte, »Vielleicht hat ihn das Ungeheuer Regen zerquetscht oder er wurde vom schrecklichen Wind fortgeblasen.« »Ja«, brummte ein anderer, »im Draußen könnte Grässliches lauern.« »Nein«, widersprach Masklin, »ich meine, draußen gibt es grässliche Dinge.« »Aha«, einer der Nomen nickte. »Aber so etwas nicht. Im Innern des Lastwagens hätte er völlig sicher sein müssen. Ich habe ihn aufgefordert, drinnen zu bleiben, in seinem Versteck.« Plötzlich herrschte eine seltsame Stille. Die Wichte sahen nicht etwa Masklin an, sondern an ihm vorbei. Der Herzog von Kurzwaren stand hinter ihm, in seiner Begleitung einige Soldaten. Mit steinerner Miene musterte er den Jäger und streckte wortlos die Hände aus. Masklin gab ihm den Mantel. Der Herzog drehte ihn hin und her, blickte darauf hinab. Die Stille dehnte sich, wurde dünner und dünner, bis sie fast surrte. »Ich habe es ihm verboten«, sagte der Herzog leise. »Ich habe ihn darauf hingewiesen, es sei viel zu gefährlich.« Wie dumm von mir. Dadurch bestärkte ich ihn nur in seiner Entschlossenheit. Er sah wieder Masklin an. »Nun?« fragte er. »Hä?« erwiderte Masklin. »Lebt mein Sohn noch?« »Das wäre möglich, nichts spricht dagegen.« Der Herzog nickte geistesabwesend. »Jetzt ist es soweit«, flüsterte es in Masklin. »Hier und jetzt geht alles zu Ende.« Der Herzog starrte zum Lastwagen, ließ den Blick dann über die unbewegten Gesichter der Gardisten gleiten. »Und diese Dinger rollen nach draußen?« erkundigte er sich. »Oh ja«, bestätigte Masklin, »immer wieder, die ganze Zeit über.« »Es gibt nichts im Draußen«, sagte der Herzog, »ich weiß es. Aber mein Sohn wollte mir nicht glauben. Du meinst, wir sollten das Kaufhaus verlassen und uns draußen eine neue Heimat suchen? Werde ich dort meinen Sohn wiedersehen?« Masklin sah in die Augen des alten Mannes und verglich sie mit zwei noch nicht ganz fertig gebratenen Eiern. Er dachte an die Größe des Draußen, dann an die Größe der Nomen. Und er dachte, ein Anführer sollte Wahrheit und Ehrlichkeit schätzen, den Unterschied dazwischen erkennen. Was die Ehrlichkeit betrifft, unsere Chancen, Angerlo zu finden, sind größer als die Wahrscheinlichkeit, dass dem Kaufhaus Flügel wachsen. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben? »Es ist möglich«, sagte er und fühlte sich schrecklich. Aber es war möglich. »Na schön«, entgegnete der Herzog. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. »Was brauchst du?« »Wie bitte?« Masklins Kinnlade klappte nach unten. »Was benötigst du, um den Lastwagen nach draußen zu bringen?« Masklin zögerte. »Nun, derzeit brauchen wir vor allem Leute.« »Wie viele?« Masklins Gedanken rasten. 50, antwortete er behutsam. »Du bekommst sie!« »Aber«, begann der Jäger, jetzt veränderte sich die Miene des Herzogs. Er wirkte nicht mehr verloren und allein, der alte Zorn kehrte in ihn zurück. »Ich verlange Erfolg«, knurrte er, drehte sich ruckartig um und stapfte fort. An jenem Abend trafen 50 Kurzwarenler ein, bestaunten die Garage und offenbarten allgemeine Verwirrung. Masklin musterte sie nacheinander. Mehrere von ihnen schienen einigermaßen intelligent zu sein, und er beschloss, sie zum Leseunterricht zu schicken. Gurda protestierte.
»So viele! Und bei Arnold Bros gegründet 1905, es sind gewöhnliche Soldaten!«
»Ich habe damit gerechnet, dass es der Herzog ablehnt, 50 zu schicken«, erwiderte Masklin. »Ich war ziemlich sicher, dass er auf 20 herunterhandelt, wie dem auch sei. Bestimmt brauchen wir sie bald.« Das Leseprogramm lief nicht so wie erwartet. Bücher enthielten nützliche Dinge, ja, aber es erwies sich als sehr schwierig, sie inmitten der vielen seltsamen Schilderungen zu finden. Zum Beispiel »Das Mädchen im Kaninchenbau«. »Und Alice fiel in das Loch und dort begegnete sie einem Kaninchen mit einer Uhr. Über Kaninchen weiß ich Bescheid. Und dann fand sie eine kleine Flasche mit einem Trank, der sie groß werden ließ. Ich meine, wirklich groß. Und dann fand sie eine andere Flasche mit einem anderen Trank, der sie wirklich klein werden ließ.« Winto schnappte nach Luft und Begeisterung rötete ihm die Wangen. »Wir müssen uns also nur etwas von dem Großzeug beschaffen und dann kann einer von uns den Lastwagen fahren.« Masklin wagte es nicht, diesen Hinweis zu überhören. Wenn es ihnen irgendwie gelang, auch nur einem Wicht die Größe eines Menschen zu geben, dann war alles leicht. Das hatte er sich oft überlegt. Nun, es schien einen Versuch wert zu sein. Fast die ganze Nacht verbrachten sie damit, im Kaufhaus nach Flaschen mit der Aufschrift »Trink mich« zu suchen. Entweder gab es hier keine, Gurda lehnte diese Vorstellung ab, denn das Kaufhaus hatte alles unter einem Dach, oder sie existierten überhaupt nicht. Allem Anschein nach erzählten Bücher häufig von Dingen, die mit der Realität kaum etwas zu tun hatten. Masklin fragte sich, was mochte Arnold Bros, gegründet 1905, dazu veranlasst haben, so viel Unwirkliches in Büchern unterzubringen?
»Damit die Gläubigen den Unterschied feststellen können«, behauptete Gurda.
Masklin hatte ein Buch mitgenommen. Es passte gerade so in seinen Schuhkarton. Der Titel lautete »Sterne für Kinder« und es zeigte viele Bilder vom Nachthimmel, an dessen Realität er sich deutlich erinnerte. Er schlug das Buch immer dann auf, wenn er über zu viel nachdenken musste. Jetzt betrachtete er die dargestellten Sterne. Sie hatten Namen wie Sirius, Riegel, Wolf 359 oder Ross 154. Nach einer Weile sprach er das Ding darauf an.
Diese Bezeichnungen kenne ich nicht.
Ich dachte, wir kämen von einem solchen Stern, erwiderte Masklin. Du hast gesagt,
dies sind andere Namen. Derzeit bin ich nicht imstande, sie zu identifizieren.
Wie heißt der Stern, von dem die Nomen kommen? Fragte Masklin und streckte sich von Dunkelheit umhüllt zwischen den Kissen aus.
Man nannte ihn Sonne.
Aber die Sonne ist hier.
Alle Sterne werden von den Lebensformen in ihrer Nähe Sonne genannt, weil man sie für wichtig hält.
Haben die Nomen, ich meine, haben wir viele von ihnen besucht?
Mir sind 94.563 von Nomen erforschte Sterne bekannt.
Masklin starrte in die Finsternis. Große Zahlen bereiteten ihm Schwierigkeiten, und er ahnte, dass diese Zahl zu den größten gehörte. Günstige Angebote in Hülle und Fülle, dachte er. Dann spürte er Verlegenheit und ersetzte den ersten geistigen Ausruf mit einem ebenso ernst gemeinten Donnerwetter, so viele Sonnen kilometerweit voneinander entfernt, und ich muss nur einen Lastwagen nach draußen bringen. Wenn man es aus dieser Perspektive sah, schien es geradezu lächerlich einfach zu sein.